Meine lieben Zuhörer, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Landerteier, evangelischer Pfarrer. Und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Ja, ist jetzt eigentlich der dritte Podcast in Serie, der sich eigentlich mit dem gleichen Thema irgendwie beschäftigt. In Wirklichkeit ist es immer das gleiche Thema. Vor zwei Tagen war blutiger Advent, gestern war Trost und heute ist jetzt, wird's ausgesprochen, das Schulmassaker und auch die Frage nach der maximalen Verletzung. Es hat mich unglaublich mitgenommen, die Nachricht, dass jemand in einer Volksschule ein Massaker anrichtet. Allerdings war nichts anderes zu erwarten. Also, ich erkläre jetzt das nur einmal, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, der Amoklauf ist etwas unglaublich Archaisches, etwas ganz, ganz, ganz Altes. Es geht bis weit in die Steinzeit zurück. Unser Wort Amok, das kommt durch christliche Missionare aus dem philippinischen Bereich, die in unglaublichen Entsetzen immer wieder beschrieben haben, dass es ziemlich oft zu Amokläufen gekommen ist. Und das Wort Amok kommt eigentlich einfach daher, dass dieser Mensch, der da durchdreht, der zu töten beginnt, immer wieder das Wort Amok ausruft. Es ist das Erschütternde dran, zum Amoklauf braucht es keine Schusswaffe. Die hatten dort noch gar keine. Es reicht also die Handwaffe. Es ist ganz wichtig, es muss immer die Handwaffe sein. Es ist ganz typisch, dass der Amoklauf wird immer mit kleinen Waffen gemacht. Beginnt eigentlich mit einem Dolch, einem großen Messer, so irgendwas. Es ist der Stich, das Eindringen in den Körper des anderen, das Zerstören, das Zerfetzen. Und der klassische Amoklauf, wie ihn uns die Missionare beschrieben haben, endete immer im Heiligen Bezirk. Dort tötet sich der Amokläufer dann selbst. Aber es geht immer um den Heiligen Bezirk. Es geht interessanterweise nämlich darum, dass der Heilige Bezirk immer ein befriedeter Bezirk ist. Man muss jetzt mal das Denken des Menschen aus archaischen Zeiten, und das lebt in uns drinnen vollkommen fort, verstehen. Der Heilige Bezirk ist immer, immer der befriedete Bezirk. Das größtmögliche Verbrechen ist, im Heiligen Bezirk eine unfriedliche Handlung zu machen. Deswegen gibt es ein Kirchenasyl. Also gab es, heutzutage gibt es nicht mehr, es gab bis vor kurzem auch im österreichischen Recht noch das Kirchenasyl, das Asyl des Heiligen Bezirks, aus dem einfachen Grunde, weil wenn einer nicht freiwillig rausgeht, du kannst keine gewaltsame Handlung machen im Heiligen Bezirk. Und wenn die Polizei irgendwen rausschleppen darf, wenn der nicht freiwillig geht, müssen sie ihn ja schleppen, dann hat man, und das war eine große Weisheit damals des Gesetzgebers, eine wirkliche Weisheit des Gesetzgebers, den Polizisten das nicht zugemutet. Man hat ihnen nicht das Kultverbrechen, das höchstmögliche Verbrechen zugemutet. Die durften damals an der Grenze zur Kirche stehen bleiben. Das war auch teilweise noch, der Kirchhof hat noch dazugehört. Man hat es den Polizisten nicht zugemutet. In unserer immer primitiver werdenden Gesellschaft, und das sage ich jetzt ganz, ganz dezidiert, immer primitiver werdenden Gesellschaft, und zwar auf seelischer Ebene, immer primitiver werdenden Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der sich die Störungsbilder, die man früher nur in Beschreibungen eben gerade von Missionaren gelesen hat, die eigentlich in einen steinzeitlichen Bereich des Psyche hineingehören. Bitte vergessen Sie nie, unsere Weiterentwicklung hat bewirkt, dass sich unsere Seele völlig verändert hat, komplett verändert hat. Wir werden im Moment immer primitiver. In diesem ganz primitiven Bereich drinnen gibt es Amokläufe. Je primitiver eine Gesellschaft ist, je jünger sie ist, je weniger sie seelische Werte erarbeitet hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Amoklaufs. Und was wir dort sehen, ist ein echter, wirklicher Amoklauf. Der hat zunächst einmal absolut keinen Grund, sondern jemand beginnt einfach damit, tötet auf seinem Weg in den befriedeten, den heiligen Bezirk alle Leute, die ihm irgendwie begegnen, tötet sie ihm besonders brutalerweise, auch das jetzt mit großer Erschütterung von den Polizisten geschildert, dass die kleinen Schulkinder alle x-fach getroffen waren. Es geht ja nicht nur ums Töten, es geht ums völlige Vernichten, totale Zerstören. die maximale Verletzung, um die geht's und endet dann eben im befriedeten Bezirk, in säkularen Gesellschaften, spannenderweise nicht mehr die Kirche. Also ich als Pfarrer bin jetzt froh, Sie haben vor einem Amokläufer heutzutage wahrscheinlich in der Kirche Ruhe, weil der das nicht mehr als heiligen Bezirk verstehen wird, sondern in unseren heutigen Gesellschaften ist die Schule der heilige Bezirk. Weil dort wird die Zukunft gemacht. Wir überhöhen ja Schule ins Unendliche. Wir tun so, als wenn das Wohl und Wehe von Menschen davon abhinge, welche Schule sie besuchen und welche Ergebnisse sie dort haben. Was natürlich ein völliger Blödsinn ist, aber dort wird das Schicksal, dort sind die Schicksalsgötter unterwegs nach unserer Primitivansicht heute. Und dort wird das Urteil über den Menschen gesprochen. Da sieht man schon, wie primitiv unsere Gesellschaft geworden ist, nicht? Wir klammern uns an Schulzeugnisse als göttliche Verdikte. Deswegen endet's dort. Heute über den ganzen Tag habe ich also den News-Strom da verfolgt. Und es ist immer klarer geworden, dass die ersten noch irgendwo rationalen Erklärungen nicht gestimmt haben. Also die Mutter hat nicht an der Schule gearbeitet. Es war jetzt sogar in der New York Times, wurde gesagt, es war jetzt gar nicht mehr klar, ob der überhaupt in diese Volksschule gegangen ist. Es gibt keine rationalen Erklärungen, außer der uralten religiösen. Ich begehe das maximale Verbrechen und das maximale Verbrechen ist nicht die Kindstötung, sondern ist die Tötung im heiligen Bezirk. Damit nehme ich einer ganzen Gesellschaft etwas Selbstverständliches, dass im heiligen Bezirk Friede herrscht. Bei allem Unfrieden, der einfach nun einmal unser Leben durchzieht. Also wir sind keine friedlichen Lebewesen, wir leben noch nicht im Reich Gottes und unser Leben ist mit ganz, ganz viel Unfriede durchzogen, mit viel, viel harten und härtesten Dingen. Da wird nun maximal verletzt. Was kann man dagegen tun? In den USA, auch hier jetzt wiederum aus amerikanischen Newsfeeds heraus, ist es ganz spannend. Die Demokraten sagen, wir brauchen endlich scharfe Waffengesetze. Die Republikaner sagen, jene, die bis jetzt schon, also für europäische Verhältnisse, ja nur ganz minimale Waffenkontrollen eingeführt haben, an deren Händen klebt das Blut der Kinder. Das wundert den Europäer. Zuerst die Argumentation ist so, wenn es nicht so starke Waffengesetze gegeben hätte, dann wären die Erwachsenen in der Schule ja bewaffnet gewesen und hätten den Amokläufer gleich erschossen. In der Tat gibt es in den USA in manchen Bundesstaaten ganz große Bemühungen drum, das Waffentragen an Schulen ganz stark zu erleichtern. Also die Lehrer sollen nach Möglichkeit nicht nur dürfen, sondern sollen schon richtiggehend bewaffnet sein. Und das ist dann die große Geschichte der Selbstverteidigung. Nun wissen wir, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Die Selbstverteidigung funktioniert immer so, dass der Nachbar erschossen wird oder irgendwer erschossen wird. Es ist natürlich vollkommener Blödsinn. Wer jemals eine Volksschule besucht hat, weiß, wie die kleinen Kinder da rumwuseln. Und die Idee, dass irgendeine vielleicht 50-jährige Volksschullehrerin jetzt mit einer 9mm Glock einen eindringenden Attentäter der schießt, heißt auf gut Deutsch, dieser schießt zuerst einmal 6 ihrer eigenen Schüler. Das ist klar. Aber die Argumentation, die gesamte Geschichte liegt sowieso auf der völlig falschen Ebene. Natürlich ist es sinnvoll, Waffen nicht Menschen zugänglich zu machen. Nun, bei mir hier möchte ich betonen, könnten 23 MGs herumliegen. Ich würde das Graffel höchstens zum Altmetall bringen. Wäre ein bisschen Geld für die Kirchen. Ich komme aus einer Tradition, mein Vater, kaiserlicher Offizier, der so viel im Ersten Weltkrieg schon mitgemacht hat, war so schwer Kriegsinvalid, dass er im Zweiten gar nicht mitspielen hat müssen. Da haben ihn sogar die Nazis in Ruhe lassen, weil er schon zu kaputt war. Aber halt dann doch, sich noch relativ gut gerappelt hat. Der hatte so einen Hass auf Waffen, so eine Panik davor. Der konnte mit denen natürlich allen perfekt umgehen. Wirklich K&K-Kadettenschule. Das habe ich von ihm. Ich würde eine Waffe nie berühren. Also schon, um es auf Seiten zu legen, bevor ich drüber stolper oder so irgendwas. Aber ich würde es wäre mir undenkbar. Es ist einfach meine Tradition. meine Familientradition, meine kulturelle Tradition, dass ich könnte niemals mit einer Waffe schießen. Das geht nicht. Also das ist zutiefst in mir drinnen durch die Geschichten des Vaters. Das heißt, das Problem ist noch gar nicht die Waffe. Das Problem ist der Zugang, den Kinder erlernen. Offenkundig hat die Mutter diesen jungen Mann immer zum Schießplatz mitgenommen, hat selber sehr gern geschossen und hat dem Buben relativ früh ermöglicht, selber zu schießen. Und dann wird es natürlich eine Möglichkeit. Dann ist die Waffe nicht eine Gefahr, sondern ist ein legitimes Instrument, zumindest aus der Freizeitgestaltung. Und ist was, das ist nichts Böses an sich. Und das heißt, es ist natürlich ein Werkzeug. Und dann kann man es als Werkzeug verwenden. Und eine Waffe ist natürlich auch genau dazu da, was zu töten. Also vom Reh angefangen bis hin zum Menschen. Das ist dann in dem Moment schon völlig wurscht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber verstehen Sie, es beginnt daheim. Und den Amoklauf können Sie auch mit einem großen Küchenmesser machen. Sie können in der einen Seite ein gutes Zwilling-Chefkochmesser haben, in der anderen Hand vielleicht so ein japanisches großes Gemüsemesser, das sieht aus wie so ein Beil. Da bringen Sie auch Leute um, und zwar relativ leicht. Und wir alle haben daheim ganz, ganz viele Waffen. Nur Gott sei Dank ist es uns nicht bewusst. Also wir verwenden Küchenmesser im Allgemeinen zum Schneiden von irgendwas und nicht für den Amoklauf, weil wir nicht auf die Idee kommen. Das ist ein großer Vorteil, aber unser Zuhause ist mit Waffen gefüllt, also mit Gegenständen, die wir auch als Waffen verwenden können. Das heißt, es muss um ganz was anderes gehen. Die Waffendebatte greift viel zu kurz. Wenn ein Mensch hingeht und nicht nur Menschen tötet, sondern einer Gesellschaft eine maximale Verletzung antun will, das ist eben die Tötung im Heiligen Bezirk, früher der Tempel, dann die Kirche, heute die Schule, dann muss er vorher maximal verletzt worden sein. Es ist ganz banal. Wissen Sie, Menschen im hohen psychischen Druck, die sich ganz schwer tun mit ihrem Leben. Und da sage ich jetzt, das ist jetzt nicht mehr eine Geschichte, wo etwas einfach so daherkommt, sondern da müssen massive Grundstörungen da sein. Da wird es nicht umgänglich sein, dass dem Kind schon als Kind einiges geschehen ist, wirklich vieles geschehen ist, ganz, ganz vieles geschehen ist. Da wird unter Umständen eine körperliche Problematik im Gehirn dazukommen müssen. Der Mensch, der sich maximalst verletzt fühlt, der hat dann zwei Varianten. Die eine ist, er begeht Selbstmord, die andere ist, er begeht Selbstmord und davor bringt er noch möglichst viele um und verletzt alle anderen. Wer maximal verletzen will, wurde vorher maximal verletzt. Gehört einfach zum Zerfall einer Persönlichkeit, das sind die ersten großen Anzeichen, ist diese sogenannte projektive Verarbeitung. Wenn die Leute das, was sie in sich drinnen haben, den anderen vorwerfen, da gibt's 100.000 Beispiele, also sie sind so aggressiv, lassen sie mich in Ruhe, sie haben den Menschen überhaupt noch niemals was gemacht, den kennen sie gar nicht, der ist ja nicht einmal noch aufgefallen, der schreit sie plötzlich an, sie verletzen, sie beleidigen mich dauernd, sie haben mit dem eigentlich noch nie geredet. Da merkst du dann, da beginnt die projektive Verarbeitung. Und das ist der letzte Schritt vor der Schizoidität und dann vor der vollen schizophrenen Schub, wo dann so etwas geschieht. Unsere Möglichkeit, so etwas zu finden, ist ein ganz einfaches. Erinnert euch bitte an den gestrigen Podcast, erinnert euch an den heutigen Predigttext. Tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Es ist ganz einfach, solche Dinge zu verhindern. Wenn es uns gelingen würde, dass wir Menschen, die hoch verletzt sind, trösten. Es ist ganz einfach. Es ist ganz banal. Es hat nichts mit Waffen zu tun. Es hat noch viel, viel weniger zu tun mit Gesetzen. Auf der Ebene funktioniert das nicht. Wir können alle diese Dinge wirklich verhindern, wenn wir jenen, die ganz knapp vor dem Durchdrehen sind, schlicht und ergreifend den Trost schenken. Der Trost, das ist das Wichtige. Und der Trost, der holt Menschen zurück. Er hindert sie daran, die letzte Grenze zu überschreiten. Eigentlich banal. Solch furchtbare Dinge geschehen immer genau dann, und zwar haargenau dann, meine lieben Freunde, wenn, ja wenn, meine Lieben, es so weit kommt, dass ein Mensch absolut keinen Trost bekommt. Euch allen wünsche ich von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr genug Trost habt, dass ihr niemals die letzten Grenzen überschreitet. Ganz herzlichen Dank vor allen Dingen nach München für die letzte E-Mail, den großen Trost, den Sie mir geschickt haben in Bezug auf die Trauer um meine Mutter. Sie sind liebevolle und gute Menschen und ich weiß mich von euch getröstet. Einen gesegneten Abend euch allen.